Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Lorenz Reichenbach.
Gut, also ich bin Lorenz Reichenbach, ich bin Lehrer für Deutsch, Sport und Geografie und habe vor acht Jahren entschieden, dass ich ins Ausland gehen will und habe dann 2015 eine Stelle im Westjordanland, palästinensisches Autonomiegebiet bei Bethlehem, also in Beit Jallah, angetreten und war da die letzten 6 Jahre. War da als Deutschlehrer und Sportlehrer und Geolehrer, also alle 3 Fächer. Und dann auch schnell in der Schulleitung mit dabei.
Ja, herzlich willkommen, Lorenz. Das ist ja erstmal sehr ungewöhnlich, als Lehrer ins Ausland zu gehen. Gemeinhin sagt man Beamten, gerade auch Lehrern ja nach, dass sie wenig progressiv sind. Also woher kam die Idee, gerade in so einem originären Beruf wie Lehrer sein, ins Ausland zu gehen?
Es war eine Mischung aus Interesse an der Welt, an der großen, weiten Welt auf eine Art und auch an diesem Gedanken, okay, ich will noch mehr sehen. Ich wollte schon immer viel reisen oder auch von meiner Familie her, da war immer Reisen und Schüleraustausch, andere Kulturen kennenlernen war sehr wichtig. Und meine Frau auch, die hat auch einen Au-pair-Aufenthalt in den USA 1,5 Jahre gemacht und Schüleraustausch und ähnliche Sachen mit. Und dann haben wir beide gesagt, wir wollen ins Ausland, wir wollen sehen, was es gibt und haben uns ganz allgemein fürs Auslandsschulwesen beworben.
Was es eben auch gibt, vielleicht muss man das noch kurz erklären, mhm. Es gibt tatsächlich einen offiziellen Weg, als Lehrer im Ausland zu arbeiten. Und wie sieht da der Bewerbungsprozess aus?
Also das sogenannte Auslandsschulwesen ist zuständig für 140 Auslandsschulen, also für 140 deutsche Auslandsschulen, die sich weltweit üblicherweise in großen Städten befinden, also so New York, Tokio, Peking und ähnliches, aber eben auch ein paar historisch gewachsenen deutschen Auslandsschulen, zum Beispiel Talita Kumi, an der ich war, in Beit Jallah. Und dieses Auslandsschulwesen versucht Lehrer oder bekommt die Lehrer aus den Bundesländern. Und die Bundesländer sollen oder haben auch das unterschrieben, dass sie es machen, ihre Lehrer freistellen, um denen die Möglichkeit geben, ins Auslandsschulwesen zu gehen. Hängt letztlich mit dem Auswärtigen Amt zusammen und mit der deutschen auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik.
Und vor Ort unterrichtet man aber eigentlich meistens dann deutschsprachige Kinder?
Jein. Also meistens nicht. Also häufig ja. Aber meistens sind auch lokale Schüler vor Ort. Also beispielsweise in Ägypten, wo ich relativ häufig auch auf Fortbildung war, da sind sehr viele Schulen quasi die hoch angesehenen Schulen. Das heißt, die oberen 10.000 aus Kairo schicken ihre Schüler an die internationalen Auslandsschulen. Das heißt, die englische, sei es die amerikanische oder sei es eben auch die deutschen. Und da gibt es beispielsweise die DEO, die Deutsche Evangelische Oberschule. Das ist da so die renommierte deutsche Auslandsschule und da schicken sehr viele Ägypter ihre Kinder hin. Und da sind natürlich auch ein paar Deutsche, aber da sind auch relativ viele Lokale.
Das heißt, die haben auch ein gesellschaftlich hohes Ansehen?
Ja, also die meisten Auslandsschulen doch, ja. Sie müssen sich ja auch im Vergleich zu anderen Auslandsschulen etablieren. Letztlich ist es von Deutschland gefördert, aber es ist immer unter einem Träger, also es ist eine Privatschule. Das heißt, es gibt immer einen Träger, der kann kirchlich sein, kann aber auch ein Elternverein sein, kann durch andere Strukturen unterstützt werden, sei es durch irgendwelche Firmen oder es gibt auch die Bundeswehrschulen beispielsweise. Gut, aber nochmal ein anderer Bereich, den sparen wir vielleicht aus, sonst wird es zu kompliziert. Und die Träger finanzieren letztlich die Schule, bekommen aber durch die Bundesrepublik finanzielle Unterstützung oder auch Lehrkräfte entsandt, also man ist dann auch eine entsandte Lehrkraft, die dann eben auch die Rechte hat, Abiturprüfung abzunehmen oder das deutsche Sprachdiplom oder andere Prüfungen, Mittelschule oder Realschulabschlüsse.
Und wie kommt man an die Schule, an der man dann nachher unterrichtet?
Zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, man bewirbt sich bei den Schulen direkt, ruft mal an, schreibt eine E-Mail, informiert sie natürlich vorher. Es gibt ein paar Schulen, die wollen keine Bewerbung. Ich habe in Spanien ursprünglich mal geschaut gehabt und da gibt es ein paar Schulen, die sind so begehrt, die wollen nicht, dass man sich da direkt bewirbt, sondern die sagen, wir suchen uns sie selber. Und eben der übliche Weg ist, dass man sich in eine Kartei letztlich setzen lässt. Also man muss erstmal bei seinem Schulleiter das beantragen, dass man freigestellt wird und. Also dann durchläuft es zum Ministerium. Das Ministerium stellt einen frei und dann ist man in einer Kartei. Und die Schulleiter weltweit von diesen Auslandsschulen haben dann Zugriff darauf und sagen, ich brauche einen Deutsch-Sportlehrer und suchen dann und sehen dann, aha, das sind 10 Personen und der und passt nicht. Und dann wird da quasi die Personalauswahl gemacht.
Und dann bekommt man ein Angebot.
Genau. Und bei mir war es so, dann hat das Telefon geklingelt und dann hat der Schulleiter gesagt, ob ich denn nicht nach Palästina kommen will. Und dann habe ich erstmal gesagt, nein, ich habe Angst. Meine Tochter ist gerade auf die Welt gekommen, die war ein halbes Jahr alt. Und dann hat er mir erklärt, wie es da ist. Dann habe ich ganz viele Lehrer da angerufen, die dort vor Ort gerade waren. Und da war zum Glück auch ein Lehrer, der auch eine einjährige Tochter hatte. Und die haben alle das Gleiche gesagt zu meiner Hauptfrage des Risikos. Und haben mich zum Glück bestärkt, es zu machen. Und ich würde es auch jetzt gerne eigentlich wieder, oder nicht gerne, ich würde es wieder machen, ich würde es auch jedem empfehlen.
Das ist mir auch durch den Kopf gegangen, dass das ja auch eins dieser Gegenden auf der Welt ist, die man eigentlich nur über die Nachrichten kennt. Mhm. Und dann eigentlich auch immer nur, wenn es negative Nachrichten gibt. Also das ist eben, man als Tagesschau-Zuschauer das Gefühl hat, dass es sehr unsicher dort ist. Mhm.
Ja, ist die Grundfrage und auch eine relativ leicht zu beantwortende Frage. Es ist objektiv, die kann ich so nicht sagen. Es ist weniger gefährlich, als in einer Großstadt zu leben. So, da wundert sich jetzt erstmal jeder, weil da gehen ja Raketen und da gehen ja immer wieder mal Autobomben und Ähnliches hoch. Aber meistens in der Tagesschau oder auch in der deutschen Presse kommen natürlich nur die negativen Seiten. Und da kommen in der Regel auch die Konflikte vom Gaza. Und da muss man sehr stark unterscheiden. Also das Heilige Land, also quasi Israel und politisch korrekt palästinensisches Autonomiegebiet, ist sehr eng. Aber 30, 40 Kilometer sind da eine andere Welt. Also ob man sich im Gazastreifen befindet oder 40 Kilometer weiter östlich im Westjordanland, es ist eine andere Welt dort. Es ist natürlich kulturell ähnlich, es sind Palästinenser, die da leben, aber es ist, das eine ist von der Hamas regiert, das andere ist von der Fatah, also von den palästinensischen Organisationen regiert. Hamas ist ja von europäischer Sicht als Terroristenorganisation eingestuft, Israel entsprechend auch. Und wenn es Konflikte wie letzten Mai gab, und es war tatsächlich der schlimmste Konflikt, den wir mitbekommen haben, da sind Raketen geflogen. Ja, da war kurzzeitig Krieg, aber das war alles dort. Und im Westjordanland ist man davon indirekt natürlich betroffen, aber nicht gefährdet. Das heißt, diese Großwetterlage ist da vor Ort nicht das Gefährliche.
Und wie geht man damit um? Also man muss das ja wahrscheinlich erstmal lernen, dass das eben 30, 40 Kilometer woanders stattfindet. Mhm. Aber trotzdem ist ja auch so eine latente, oder stelle ich mir vor, so eine latente Bedrohungslage doch da.
Ist nur zu diesen 10 Tagen da gewesen, als dieser Krieg war. Und die anderen, also 6 Jahre waren wir dort, war das nicht. Also es war immer relativ klar, wo es Unruhen geben wird. Also das ist das Nächste, es gibt immer wieder Demonstrationen, es gibt immer wieder mal auch leider Tote bei diesen Demonstrationen. Wenn die, wir kommen sehr schnell ins Politische rein. Das Grundproblem ist, dass die Medien da Sachen auch größer machen, als sie sind. Also beispielsweise in Bethlehem. Von unserem Balkon aus konnten wir nach Bethlehem sehen. Da gibt es die Mauer, von der die meisten wahrscheinlich schon gehört haben. Und da gibt es eine Stelle, da wird regelmäßig demonstriert, wenn es gerade unruhige Zeiten sind. Und dann weiß man, am Freitag, nach dem Freitagsgebet, gehen viele von der Moschee dahin zum Demonstrieren. Manche friedlich, manche schmeißen Steine, manche schmeißen auch mal Rauchbomben oder zünden Autoreifen an. Und man weiß, dass es am Freitag an dieser Stelle passiert. Und was macht man dann? Man geht da einfach nicht hin. Und selbst wenn, wir sind mal versehentlich da hingekommen, selbst wenn man da ist, man ist nicht das Ziel. Also man ist nicht das Ziel von irgendwelchen Demonstranten, sondern man ist halt, man wird da, ach so, da ist ein Internationaler, das ist kein Problem. Was das Schwierige ist, wenn man halt zur falschen Zeit am falschen Ort ist und dann vielleicht verwechselt wird. Also wenn mich jetzt jemand für einen jüdischen oder israelischen Bewohner halten würde, könnte es unangenehm werden. Aber an sich meidet man dann einfach diese Hotspots. Und es gibt einfach einige Hotspots in der Gegend und die muss man mit der Zeit kennenlernen. Und bei uns war es so, wir sind 2015 hingekommen, da war die sogenannte Messer-Intifada, also wurde sie in den Medien genannt, da haben relativ viele frustrierte Jugendliche hauptsächlich mit Messern Anschläge verübt. Also sind auf auf israelische Polizisten oder auf jüdische Siedler zu und haben sie halt mit Küchenmessern attackiert. Und in der Regel wurden sie gleich, wie sagen die nochmal, nicht eben, da fällt es nicht mehr ein, aber die israelische Polizei hat ein schönes Wort dafür, wenn sie quasi erschossen wurden. Also das, ich weiß nicht mehr, ich krieg's mir hin. Und da haben wir schon relativ schnell gelernt, okay, wo sind Gegenden, wo kann man hingehen. Aber wir als die Internationalen waren ja nie quasi das Ziel von diesen Messerstechern sozusagen. Und wir haben immer gewusst, wir sind Internationale und wir haben es auch deutlich gemacht, auch wenn wir in der Westbank unterwegs waren, haben wir halt immer auch einen Kefir, also diesen palästinensischen Schal dabei gehabt, um einfach zu zeigen, wir sind quasi von der palästinensischen Seite, in dem Fall, wir sind keine jüdischen Siedler, die jetzt hier das Land einnehmen wollen oder ähnliches.
Was ja ungewöhnlich klingt jetzt für jemanden, der nicht dabei oder nicht da drin ist. Man hat ja immer das Gefühl, dass gerade die Internationalen die Gegner sind.
Ganz im Gegenteil. Letztlich die Internationalen bauen dort sehr viel auf und ganz viele Menschen dort sind von den Internationalen abhängig, sind abhängig vom Tourismus ganz massiv, gerade in der Region Bethlehem. Da arbeitet wahrscheinlich 90% der Bevölkerung direkt oder indirekt im Tourismus, sei es als Tourguide, sei es als Taxifahrer, sei es als Hotelangestellte in irgendeiner Form oder sei es als Olivenholzschnitzer, der dann seine Sachen verkauft, die dann wiederum an die Touristen gehen. Das zum einen und zum anderen gibt es sehr viele, gerade in Bethlehem, sehr viele internationale Organisationen, die sich da einbringen wollen. Sei es das Caritas Baby Hospital, das kennt man ja im deutschen Raum auch, weil die oft zu Spendenaufrufen sorgen. Dann sei es die amerikanische Unterstützung von irgendwelchen Bauwerken, dass sie da Sachen bauen, dass sie es schön machen, dass sie es herrichten, dass sie Sachen renovieren. Sei es von GIZ, also von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, bei der auch dann viele arbeiten und ganz viele vernetzt sind. Und da sind sehr, sehr viele, die auch mit internationalen Firmen letztlich arbeiten. Also Bethlehem, die Vorstellung, die man hier von Bethlehem hat, ist eine andere, als es wirklich ist. Es ist sehr international dort. Beispielsweise die Geburtskirche auch wurde renoviert von Italienern. Also da waren massig Italiener vor Ort, die die Geburtskirche dann renoviert haben, weil die besonders viel Erfahrung haben mit antiken Kirchen, die dann zu renovieren sind. Und dann war es teilweise so, dass man sich wie auf einer italienischen Piazza gefühlt hat, wenn man am Manger Square, also an dem Platz direkt vor der Geburtskirche war, was eigentlich urpalästinensisch-arabisch ist. Aber überall waren dann Italiener und haben gearbeitet.
Wir sind jetzt schon ziemlich tief drin. Mhm. Ich würde gerne noch mal kurz zurück an diesen Punkt des Anrufes kommen. Mhm. Wenn ich mich recht erinnere, ist das, wenn man sich für den Auslandseinsatz bewirbt oder anmeldet, dass man so Regionen angeben kann, wo man gerne hin möchte. Was waren denn eure eigentlichen Präferenzen?
Es ist genau umgekehrt. Man kann nicht Regionen angeben, wo man hin will.
Oder ausschließen.
Oder man kann ausschließen. Und wir haben zwei ausgeschlossen. Es war, ich glaube, Osteuropa und Zentralasien. Heute mit der jetzigen Erfahrung würde ich gar nichts mehr ausschließen, weil der Nahe Osten war bei uns jetzt auch nicht auf der Wunschliste. Ganz im Gegenteil. Wir hatten wir haben die Liste durchgeschaut, haben gesehen, Italien, ach, da gibt es 3 Auslandsschulen oder da Spanien, das wäre auch toll, gibt es ganz viele, gibt es 11. Oder wir wollten so in der Umgebung bleiben, also 4 bis 5 Flugstunden, haben wir gesagt, das ist so der Bereich, wo wir gerne hin wollen. und haben uns da ein bisschen umgeschaut. Und dann, als der Anruf kam, waren wir eben erstmal sehr überrascht über die Region, aber wir hatten es ja nicht ausgeschlossen und haben dann 2 Wochen intensiv uns damit beschäftigt. Und dann ging es auch auf und ab, ob wir es machen oder nicht.
Wie ist das in der Familie angekommen, der Gedanke?
Also in der, jetzt meine Frau, meine Tochter und ich, wir waren relativ schnell begeistert dafür. Unsere Eltern waren eigentlich auch fasziniert und begeistert. Also auch, die sind auch sehr reiseaffin. Mein Vater war schon ein paar Mal davor auch im Heiligen Land unterwegs, auf unterschiedlichen Reisen, kannte auch die Gegend, war auch in Syrien. Also der kannte diese Kultur da auch. Sie war natürlich nicht so begeistert, dass wir jetzt so weit weggehen, weil mit einer kleinen Tochter, die Enkelin, wir sie erstmal quasi entführen für ein paar Jahre. Es gab aber in der größeren Familie auch kritische Stimmen. Unter anderem eine hat auch gesagt, ja, und was macht ihr mit eurer Tochter? Lasst ihr die dann hier? Einfach so vor dem Hintergrund, dass es dort so gefährlich ist. Also gab es schon auch kritische Stimmen.
Ihr habt es dann trotzdem gemacht und wie funktioniert das dann auch mit der Wohnungssuche? Wird einem eine Wohnung gestellt erstmal oder gibt es Immobilien-Scout?
Immobilien-Scout PS gibt es glaube ich nicht. Nee. Man könnte sich einen Makler nehmen und würde also eine Unterstützung für den Makler bekommen, aber bei uns war es so, wir sind hingeflogen, haben mit den anderen Lehrern gesprochen, die gerade an der Schule sind. Und auch denen, die gehen und eben die einen mit der einjährigen Tochter waren gerade am Gehen. Und wir haben dann einfach die Wohnung von ihnen angeschaut. Die war perfekt. So eine wunderschöne Wohnung und auch schon ein bisschen möbliert, mit Kind geeignet. Und dann haben wir einfach die genommen. Und da in der Gegend findet man relativ leicht Wohnungen. Aber an sich muss man selber suchen.
Und wie war das dann, eine völlig neue Kultur zu betreten? Also ihr habt zwar die Telefonate gehabt, hier ist es schön, aber ihr seid natürlich auch, nehme ich an, durch die Medien genauso vorbelastet gewesen wie alle anderen auch, oder? Also ihr habt ja wahrscheinlich diese Bedenken trotzdem noch irgendwie gehabt. Also wie begegnet man dann dieser neuen Situation?
Man muss sich darauf einlassen. Also es war, jeden Tag haben wir was Neues gelernt, kennengelernt, waren überrascht, sind nochmal erschrocken. Wir waren einmal relativ früh, sind wir, ohne nachzudenken, am Freitag nach Jerusalem in die Altstadt, was an sich ja geht, aber wir sind dann genau zu der Zeit, als quasi das Freitagsgebet zu Ende war, an der Straße lang gegangen, wo die Menschen vom Haram al-Sharif, also von Tempelberg, also von der Al-Aqsa-Moschee runterkommen, sind wir lang gelaufen. Plötzlich kamen da hunderte arabische Männer, die da relativ zügig lang gehen. Und im ersten Moment sind wir erschrocken und dachten so, oi, was ist jetzt los? Aber dann war klar, okay, die kommen jetzt einfach von beten und gehen jetzt dahin, wo sie hin müssten. Und im ersten Moment hatten wir fälschlicherweise da ein Bedrohungsgefühl. Weil wir gedacht haben, oje, es war halt so fremd alles und plötzlich so viele und wir mittendrin. Und es hieß halt so, man soll eben Menschenmengen meiden. Und dann plötzlich waren wir mittendrin. Das war das, wo wir gelernt haben, okay, man muss planen, aber es war auch nicht gefährlich. Es war nur in der Situation, haben wir uns unwohl gefühlt. Und so hat man ständig solche Situationen, dass man Sachen erlebt, die mal positiv oder mal negativ sind und einen überraschen.
Und ja, ich stelle mir das tatsächlich so vor, dass man dann so in seiner Wohnung sitzt und sich dann wirklich ernsthaft fragt, also wie ist das, also was spricht man denn da auch für eine Sprache? Also Arabisch?
Arabisch, ja, Arabisch.
Wie sehr war dein Arabisch zu dem Zeitpunkt eingerostet?
Ach, schlecht. Es war schlecht und es ist schlecht geblieben. Also wir haben zwar in Deutschland einen Arabischkurs gemacht bei einer Schülermutter, die tatsächlich Palästinenserin auch war, um so ein paar Grundlagen zu haben und so für den ersten Smalltalk. Das war gut, dass wir es gemacht haben und wir haben auch vor Ort dann noch weitergelernt. Wir sind aber nicht dann groß weitergekommen, groß eingetaucht. Aber was am Anfang eine Riesenhilfe war, letztlich auch die Schule. Also es gibt ein sehr großes Kollegium, es gibt sehr viele Ortskräfte, also quasi Palästinenser, die an dieser Schule arbeiten und die haben einen unterstützt und geholfen. Und gleich, also da konnte man nachfragen, genauso die Nachbarschaft außenrum, wo wir gewohnt haben. Also wir haben quasi auch mitten im Beit Shalla gewohnt und waren umgeben von Palästinensern und die waren alle sehr hilfsbereit. und auch unsere Vermieter. Das war also quasi, man hatte genug Anlaufstellen, um Fragen zu stellen und auch um Sachen zu lernen.
Und die Menschen waren ja offensichtlich auch sehr offen euch gegenüber, also so wie du es auch vorhin schon formuliert hast, also so diese Angst. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, der Deutsche kommt und zeigt mal, wie es funktioniert, das war dann gar nicht so gegeben.
Nee, also die Angst von der palästinensischen Seite, nein.
Naja, auch das, dass man immer, es gibt ja, es ist mir in Vorbereitung so eingefallen, es gibt von Reinhard May ein Lied, wo eben das lyrische Ich sich Gedanken darüber macht, warum Deutsche im Ausland immer gleich als Deutsche identifiziert werden und dass sie das Ganze, dass die so überkompensieren, dass sie genauso sein wollen wie die Leute, die dort leben und das macht sie eigentlich gleich so offensichtlich deutsch. Also da muss ich dran denken, also wird man im Ausland als Deutscher wahrgenommen oder ist das eigentlich wurscht? Also man muss dazu sagen, du bist auch groß und blond. Also.
Ja, ich bin eher untypisch arabisch, das stimmt. Natürlich wird man als Deutscher wahrgenommen oder als Internationaler erstmal und dann recht schnell als Deutscher, aber jetzt nicht negativ. Also jetzt kein, und gerade die Gegend auch, da, also diese Schule, die Talita Kumi, die gibt es da seit 150 Jahren. Und seit 150 Jahren kommen da Deutsche, früher war es halt stärker religiös geprägt von Diakonissinnen, kommen Deutsche, sind dort und bringen den Kindern Deutsch bei. Seit vielen Jahren sind es auch immer mehr deutsche Lehrer, so wie ich dann hingekommen. Und die sind da auch schon bekannt letztlich. Und somit ist es für die Bevölkerung da jetzt keine Überraschung, wenn da quasi wieder ein Neuer kommt. So. Also eher, also zumindest wie wir es wahrgenommen haben, sie freuen sich. Sie gehen sehr positiv auf einen zu und ja, gut, die arabische Gastfreundschaft hast du vorhin schon erwähnt, das war gewaltig, also wie sie uns aufgenommen haben.
Also tatsächlich auch mit Einheimischen?
Ja, fast nur. Also wir hatten, anders als bei vielen anderen Auslandsschulen, fast nur Kontakt zu Einheimischen dann, also auch im Privaten. Weil wir, also vielleicht lag es auch in der Situation, eben wir sind mit einer ja dann knapp einjährigen Tochter hingegangen, kleines blondes Mädchen und die Nachbarn hatten auch ein Kind und dann so waren wir ganz schnell im Gespräch miteinander und wurde gleich herzlich empfangen. Unsere Vermieter haben uns regelmäßig zum Essen eingeladen, Essen hochgebracht und dann kam das zweite Kind und die lieben dort Kinder, die lieben Familie. Das ist wirklich, das steht ganz, ganz, ganz weit oben. Viel weiter, als man sich hier nur vorstellen kann, dass es ist. Und dadurch wurden wir dann Teil der Familie, also Teil von unserer Vermieterfamilie, aber auch Teil von der Nachbarfamilie, wo unsere Tochter dann fast irgendwann gewohnt hat oder wir regelmäßig beim Essen waren. Oder sie haben extra mehr gekocht und uns das Essen noch vorbeigebracht und solche Sachen. Also das.
Und Herkunft spielt dabei dann überhaupt keine Rolle?
Nein, gar nicht. Nee. Also
Ich stelle mir gerade so eine Situation in Deutschland vor, deswegen.
Ja, ich habe mir das auch mal versucht vorzustellen, dass, wenn ich Schweinsbraten mache, nein, unpassendes Beispiel, sagen wir, zu viel Rindfleisch, Rinderrouladen zubereite und dann dem syrischen Flüchtling bringe, der in der Nachbarwohnung wohnt. Das glaube ich, gibt sicher auch welche, die das hier machen, aber ich glaube eher sehr, sehr wenig. Was eigentlich schade ist.
Und wie ist das dann, welchen Berufen gehen, die sind dann eure Nachbarn nachgegangen?
Ganz unterschiedlich. Also Geschäftsleute, also ja, die eine hat einen Betrieb, wo sie letztlich Farben und so Handwerksbedarf. Also hier würde man vielleicht sagen, ähnlich wie beim Obi, nur viel, 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 viel kleiner solche Dinge verkaufen. Andere waren Lehrer. Andere waren Ingenieure, also rundum. Also letztlich ist ja auch eine Stadt wie hier auch. Und da braucht man Anwälte und man braucht Ingenieure und man braucht aber natürlich auch welche, die Bäcker oder, also alle Bereiche.
Ich habe mir hier aufgeschrieben, Essen, Ausrufezeichen. Was lernt man? Wie nennt man die? Ist das, jetzt habe ich den Namen nicht ein. Levantinische Küche?
aus der Levant, ja gut, letztlich ist es ist arabische Küche, palästinensische Küche. Da kommen wir auch gleich wieder zur Frage, wer hat den Hummus erfunden? Israel sagt ja, Israel hat den Hummus erfunden. Die Palästinenser sagen, wir Palästinenser, oder die Araber sagen, die Araber haben es erfunden. Wer hat Shakshuka, so ein traditionelles Frühstück, erfunden? Also das ist schwer zu sagen, wo es herkommt. Letztlich in der Gegend waren schon immer ganz, ganz, ganz viele aus ganz, ganz vielen Weltgegenden und hat sich viel vermengt. Aber natürlich die Urküche, ist, oder die wir kennengelernt haben, ist halt arabisch. Und die ist sehr, sehr gut.
Und was waren da so Gerichte, die ihr auch mitgenommen habt?
Maklube, also soll ich es ja beschreiben? Oder,
ja, bitte.
Ja, sehr viele Reisgerichte. Ja. Also Linsenreis mit Joghurt und Zwiebeln, also bei so Röstzwiebeln. Oder Maklube ist auch ein Reisgericht, bei dem Hähnchen und entweder Aubergine oder Blumenkohl mitgekocht wird. Und dann Maklube heißt Upside, also ja, Upside Down. Auf Deutsch, Maklube heißt über Kopf sozusagen. Und man nimmt da den Topf und stülpt ihn am Schluss auf den großen Teller und hebt ihn hoch. Und deswegen Maklube, also Upside Down.
Das hat auch der Reis so ein bisschen
genau, ist dann alles
angebrannt.
Genau,
oder also so leicht geröstet.
Ja. Oh, das ist mit das Lieblingsessen. Malfouf, letztlich Kohlwickel, dann gefüllte Weinblätter. Also da viel.
Und auch Sachen, die ihr mitgenommen habt.
Also die wir jetzt auch hier versuchen nachzukochen. Also die Weinblätter ist hier ein bisschen schwierig, weil man entsprechende Weinblätter erstmal braucht. Und das Gute ist, was wir jetzt festgestellt haben, es gibt inzwischen immer mehr arabische Restaurants hier auch, wo man auch mal hingehen kann und relativ oder ja, sehr gut essen.
Ein Tipp das, hier in Rosenheim?
In Palmyra waren wir jetzt. Und das war wirklich sehr gut. Okay. Und sehr gut geschmeckt.
Für diese Werbung bekommen wir kein Geld.
Vielleicht kriegen wir dann mal leckeren Hummus.
Und dann hast du als Lehrer gearbeitet. Diese Schulen sind, berichtige mich, so aufgebaut, dass die nach einem Lehrplan eines Bundeslandes aus Deutschland unterrichten. Oder ist das da anders?
Ja und nein. Also ich kann jetzt speziell über Talita Kumi, über die Schule sprechen, an der ich war. Das war eine Begegnungsschule. Das heißt, eigentlich erste bis zur siebten Klasse und erste bis zur sechsten Klasse haben alle dasselbe, haben schon Deutschunterricht, aber haben quasi den arabischen Zweig. Und dann erst nach der sechsten entscheiden sie sich, ob sie das deutsche Abitur machen wollen, das sogenannte deutsche internationale Abitur, oder ob sie den arabischen Zweig, das palästinensische Abitur, nennt sich Taujihi, machen wollen. Und sobald sie dann in der siebten Klasse den deutschen Zweig wählen, dann haben sie Unterricht nach deutschen Lehrplänen. Und die deutschen Lehrpläne, da gibt es immer ein Kerncurriculum, das wird letztlich von deutscher Seite festgelegt und ist auf Basis von Bundesländern erarbeitet. Früher war es so, es war aufgeteilt in Nordhalbkugel thüringischer Lehrplan, Südhalbkugel baden-württemberger Lehrplan, aber inzwischen ist es aufgeweichter. Mhm. Und die Lehrer dort vor Ort, da war ich auch mitbeteiligt, müssen leider immer wieder mal den Lehrplan mal eben neu schreiben, weil irgendwelche neuen Verordnungen kommen und ähnliches. Und dann durfte ich auch innerhalb kurzer Zeit einen kompletten Geo-Lehrplan 7. bis 12. Klasse und den Sportlehrplan und den Deutschlehrplan mit überarbeiten, was man dann so macht. Und dann haben wir halt auf Basis vom thüringischen Lehrplan das Kerncurriculum genommen und aber noch ein sogenanntes Regionalcurriculum entwickelt. Also zum Beispiel in Geografie, dass man sagt, man hat Wasserproblematik und dann thematisiert man halt die Wasserproblematik im Nahen Osten und nicht die Wasserproblematik in Australien. Mhm. So, die Wasserproblematik in Australien werden aber die Schulen in Australien wahrscheinlich thematisieren statt der Wasserproblematik im Nahen Osten, was ja Sinn macht. Also so regionalspezifische Lerninhalte.
Das heißt, du hast ab der 8. Klasse dann unterrichtet?
Siebte. 7 bis 12, ja.
Also zur 7. müssen die sich entscheiden.
Genau. Ja.
Also 7. bis 12. Klasse. Mhm. Und da waren dann auch arabische Kinder?
Fast nur. Also wirklich fast nur. Es gab hier und da mal ein Kind, das eine deutsche Mutter oder einen deutschen Vater hatte. Oder wir hatten auch mal ein Kind von einem, der in der Botschaft letztlich gearbeitet hat. Aber der Rest war rein palästinensisch. Also arabischsprachig. Und da habe ich immer noch einen größten Respekt vor den meisten Schülern. Die haben ohne den familiären Hintergrund, dass jemand in der Familie Deutsch kann, da den deutschen Zweig gewählt und machen da das deutsche Abitur.
Und was, also was wortwörtlich, was bringt denen das? Also die haben dann ja wahrscheinlich Faust gelesen. Das fällt deutschen Schülern schon schwer genug.
Ja. Ja.
Und
was bringt es ihnen? Also Bildung ist für viele dort in der Gegend ein hohes Gut. Und die,
was ist deutsche Bildung?
Ja, es ist letztlich ein Sprungbrett. Also weil wenn sie das deutsche Abitur dort bestehen, dann bekommen sie, wenn sie noch andere Vorgaben erfüllen, bekommen sie ein Visum für ein Studium in Deutschland und haben auch das Anrecht auf einen Studienplatz in Deutschland, wenn ihr Notenschnitt entsprechend passend ist. Das heißt, sie können mit diesem Schnitt dann sich an der Universität in München, an der LMU bewerben und sagen, ich möchte gerne
Germanistik
studieren. Ja, tatsächlich, gibt es auch solche Fälle. Oder was häufiger ist, dass sie dann Medizin wollen viele oft machen, aber da brauchen sie natürlich einen extrem guten Schnitt, das schaffen nicht viele. Oder dass sie irgendwie Ingenieurwissenschaften, das ist das häufigste, machen Architektur oder Bauingenieurwesen und ähnliches.
Und wird dann eigentlich von einem deutschen Lehrer erwartet, dass man so eine deutsche Gründlichkeit mitbringt?
Von wem?
Na, also von der Lehrkraft.
Aber wer hat diese Erwartung? Die Schüler oder die?
Die Institution, also du sagst ja, die Schule hat einen Träger.
Ja.
Und dass dieser Träger sagt, naja, wenn wir jetzt eine deutsche Lehrkraft einstellen, dann können wir davon ausgehen, dass die so dieses deutsche Beamtentum mitbringt.
Also es wird vom Träger jetzt nicht explizit erwartet. Vielleicht setzen es manche voraus, aber im Ausland habe ich schon auch interessante Lehrerbeamtenpersönlichkeiten kennengelernt, die vielleicht nicht so ganz typisch sind. Also positiv wie auch negativ. Nee, ist nicht unbedingt nur an der Schule, ich hatte viel Kontakt mit anderen Schulen auch, aber es ist nicht so, dass alle deutschen Lehrer gründlich sind und ordentlich und gut organisiert. Und gibt es durchaus einige oder viele, aber viele halt auch nicht.
Also, es ist nicht das, was erwartet wird.
Also nicht explizit. Ne?
Ja. Aber wie ist das denn generell, also nach welchen Parametern wird man denn als Lehrkraft dann eigentlich ausgesucht? Also
Fachkombination.
Eigentlich nur die Fachkombination.
Nur die Fachkombination.
Also, es ist nicht so, dass du da hinkommst, sondern sagt dann der Schulleiter, ach, eigentlich bei dem, was sie mir jetzt so erzählen, möchte ich doch lieber eine andere Lehrkraft haben.
Das geht dann gar nicht.
Passiert nicht.
Also es ist, ja, manchmal merkt man ja danach erst, ob die Person geeignet ist oder nicht, das ist klar. Und gerade für die Region Nahe Osten, da musste man schon immer sehr sensibel schauen, wer passt und wer passt nicht. Und manchmal glückt es einem und manchmal glückt es einem nicht. Aber man schaut in die Kartei und sieht, hier, da ist Lehrer XY und da ist ein Foto dabei, ein Lebenslauf, man telefoniert, dann kommt er manchmal zu Besuch, aber von einem Besuch sieht man nicht, ob der Lehrer jetzt wirklich geeignet ist. Und nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr merkt man, jawohl, das war ein Glücksgriff oder gut, dass der nach 3 Jahren wieder geht. Also das gibt's schon auch.
Hast du da Lehrer sein anders gelernt? Also in Deutschland ist ja Lehrer sein also erstmal sehr lehrplannah.
Mhm.
Und es gibt eine Reihe von Vorgaben, die eingehalten werden müssen, aus häufig nachvollziehbaren Gründen.
Mhm.
Und wenn man dann dort arbeitet, spielen dann diese Vorgaben, die man in Deutschland in seiner Ausbildung, in seiner Lehrerausbildung gelernt hat, sehr intensiv gelernt hat und von denen eigentlich auch erwartet wird, dass man sie im Alltag als Lehrkraft umsetzt, spielen die dann in der Breite dieselbe Rolle?
Nein, man muss natürlich sich anpassen. Also man muss schon auch schauen, was geht und was geht nicht, was überfordert vielleicht auch, was unterfordert von dem, wie ich den Unterricht gestalte. Manche Sachen kennen sie nicht. Andererseits habe ich viele Sachen dort auf Fortbildung gelernt, die ich jetzt hier anwende, wo ich hier an meiner jetzigen Schule manchmal merke, oh, die Schüler kennen das so nicht. Also so Es ist, das Schöne ist beim Außenschulwesen, man hat verschiedene Bundesländer. Und hier ist ja, also wir sind jetzt in Bayern hier und da ist ganz klar, das Bayerische Kultusministerium macht die Vorgaben. So, die machen die Vorgaben der Schulleitung. Die Schulleitung gibt sie in der Regel weiter oder kann entsprechend noch ihre Schwerpunkte setzen. Und die Lehrer müssen es dann befolgen. Aber es gibt wenig Austausch zu den Lehrern in Berlin oder in, egal wo, in Hannover, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, also wo auch immer. Und man hat keine Vergleichsparameter von dem, was richtig oder guter Unterricht ist, sondern man hat nur das, was quasi in Bayern jetzt erwartet wird. So, und das Schöne da im Ausland ist, man hat dann Kontakte zu den anderen. Man sieht, was da und da erwartet wird. Und auch, es gibt ja, 16 Bundesländer, das ist klar, aber es gibt 16 Regionen im Auslandsschulwesen. Und für jede Region ist ein Bundesland zuständig. Und beispielsweise in der Region, in der wir waren, da war Nordrhein-Westfalen zuständig, als ich dort war. Und diese Region wechselt aber. Das heißt, jetzt ist Nordrhein-Westfalen nicht mehr für den Nahen Osten zuständig, sondern für, ich weiß es nicht genau, aber beispielsweise den ostasiatischen Raum. Und genauso Bayern gibt es auch im Kultusministerium Zuständige für das Auslandsschulwesen. Die sind zeitlang zuständig gewesen für den Raum in der Türkei, oder Großraum, und sind jetzt dann zuständig für den Raum beispielsweise Südafrika. So alle 4 Jahre wechseln die. Und das Gute ist, da kommen dann neue Inputs, also von den verschiedenen Bundesländern. Und da kann man auch, und habe ich auch profitiert davon, dass einfach da andere Schwerpunkte gesetzt wurden.
Kannst du da ein Beispiel geben?
Viel mehr schülerzentrierten Unterricht, viel mehr beispielsweise Rückmeldesysteme, wo ich hier jetzt an der neuen Schule schon mit ein paar Kollegen gesprochen habe und da ein paar machen es, aber es ist nicht so etabliert. Und es wurde aber da sehr stark etabliert und quasi auch eingefordert.
Was ist ein...
Also Feedbacksystem mit Schülern. Also dass quasi die Schüler am Ende vom Unterricht jetzt nicht so Daumen hoch, Daumen runter, das ist eine sehr simple Möglichkeit, aber so verschiedene Möglichkeiten haben, Rückmeldung zu geben.
Wie war die Stunde?
Ja, aber über verschiedene Arten. Oder sowas auch quasi unter Kollegen, kollegiale Hospitationen. Und dann, inwiefern kann man sich da unterstützen? Solche Sachen. Also dann einfach auch, und auch zu sehen, was für Wege zum Abitur führen können. Und auch manchmal, muss man auch sagen, zu sehen, okay, es ist ein Unterschied in den Bundesländern von den Erwartungen und vom Niveau. Das muss man schon auch sagen. Also da, ja, Bayern hat schon immer dieses, wir sind das anspruchsvollste Abitur, aber dann überlegst du mal, okay, ist es so sinnvoll, dass wir so und so viele Schüler nicht zum Abitur zulassen oder quasi das Abitur nicht bestehen, die aber in anderen Bundesländern das Abitur sehr gut bestehen würden. So, und die quasi aus einem anderen Bundesland dann aber das Gleiche studieren können, wie hier der bei uns quasi in Bayern durchgefallene, das nicht kann. Also das sind Sachen, die man dann wieder stärker hinterfragt. Wo man sich fragt, okay, was ist letztlich der Sinn und Zweck von Schule, was ist natürlich auch Sinn und Zweck vom Abitur, was ist so die Erwartung, die man auch hat, was ein Schüler können muss. Natürlich gibt es Standards, natürlich gibt es auch KMK-Absprachen, aber dennoch, ein Abitur in Bayern ist ein anderes Abitur als in Bremen. So, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen und die Bremer werden jetzt gleich schreiben, aber bei uns ist das und das viel besser. Ich hatte auch einen Kollegen, einen Hamburger, der hat dann auch gesagt, ja, er hat mit seinem Mathekurs in Hamburg damals mal das bayerische Abitur durchgerechnet und dann haben sie gesagt, was, das ist Abiturprüfung. So, das ist immer dieses Lokalpatriotismus, den man da auch ein bisschen aufgeben muss, aber einfach man kriegt einen anderen Blick und schaut ein bisschen über diesen Tellerrand hinaus.
Und nach deinen Eindrücken, hast du das Gefühl, dass Schule hier bei uns überorganisiert ist?
Nächste Frage.
Aber ich habe es gerade gedacht, als du von dem Hamburger Kollegen gesprochen hast, gibt es dann auch so unter Kollegen so Vergleichsmomente? Ah ja, ist klar, hier in Bayern oder eben auch andersrum. ne, dass das von einem Thüringer kommen muss, ist völlig klar oder so?
Das muss man schnell ablegen oder quasi nur als Witz formulieren.
Ja.
Weil das führt zu nichts. Man muss da zusammenarbeiten, es sind relativ wenig Kollegen und man hat dann aus verschiedenen Bereichen. Und eben dieses Mir sam mir oder Ich bin Icke und was auch immer, das muss man ablegen. Wir haben es dann als Witz gehabt letztlich. So.
Du hast vorhin gleich am Anfang gesagt, du warst in Ägypten auf Fortbildung gehen, also schon ja, auch häufiger. Das klingt ja erstmal für jemanden, der hier in Rosenheim wohnt, extrem spektakulär.
Ist es beim ersten Mal auch und beim zweiten Mal auch, und es ist toll, aber letztlich ist es, das kommt daher, dass jede Region hat einen zentralen Ort und das ist für die Region, in der ich war, ist es quasi Kairo und da gehört eben dann die Region Ägypten dazu, Nahe Osten, also im Nahen Osten haben wir, also in Jerusalem gibt es die Schmidt-Schule, das ist quasi eine Mädchenschule, dann gibt es Talita Kumi, das ist die Schule, in der ich war, dann gibt es noch im Libanon, in Beirut eine deutsche Auslandsschule und dann ist noch interessanterweise Nairobi mit dabei und diese Schulen aus der Region treffen, oder die Lehrer in der Region treffen sich dann in Kairo für Fortbildungen. Und da gibt es ein paar Fortbildungen, die sind Pflicht und ein paar sind einfach dann, wo man sich weiterentwickeln kann. Und sehr, sehr, sehr spannende Sachen dabei.
Das ist dann ja nochmal Horizont erweitert, wenn man dann
absolut, genau.
diese Kollegen dann trifft.
Genau, und dann sieht man auch, okay, wie ist die Schule oder wie ist das System in Ägypten? Eben da habe ich das kennengelernt mit diesem sehr elitären, was bei der Schule, in der ich war, überhaupt nicht so war. Und dann andererseits wieder die dann in Nairobi, die sich viel stärker mit den internationalen Schulen vergleichen mussten und schauen mussten, wie sie sich etablieren. Und also das ist total, total spannend.
Und ihr seid dann auch noch mal Eltern geworden, ne? In dieser Zeit.
Zweimal.
Genau. Wie gab es, also du sprichst ja sehr positiv über diese Zeit. Also
also das ist ja. Schwärm zu viel, oder?
Ja, aber das ist ja natürlich auch toll, aber man denkt ja immer, das muss doch dann auch mal so Punkte gegeben haben, wo dann auch so Zweifel kamen. Und in der Vorbereitung habe ich gedacht, naja, wenn man dann so in die Situation kommt, man wird wieder Eltern, dann eben sich auch auf der Ebene mit dem Gesundheitssystem beschäftigen muss und so. Also ging das genauso locker von der Hand wie all das andere, was du erzählt hast? Also ich habe das Gefühl, es gab ja nie irgendwie Reibung. Also
das schon. Das ist schwierig. Das heißt, es gab nie Reibung. Natürlich gab es auch schwierige Momente. Und was du gerade ansprichst, ist einer davon. Wenn man hier Probleme hat mit XY, dann geht man zum Arzt, ruft an, macht einen Termin aus. So, wenn wir da Termin oder quasi einen Arzt gebraucht haben, dann war immer die Frage, okay, wo lassen wir uns behandeln? Wir waren ja in Beit Jala, was ja Westjordanland ist. Die haben ein Gesundheitssystem, was in Ordnung ist. War auch wir hatten eine Kinderärztin in Beit Jala selber, eine großartige Frau, die auch unsere Kinder alle da gut betreut hat. Aber für die Geburt war dann schon die Frage, okay, machen wir das in Beit Jala oder Bethlehem oder machen wir es in Jerusalem? So, und dann ist die nächste Frage, wo in Jerusalem? Macht man es in Ost-Jerusalem, was ja offiziell nicht israelisch ist, faktisch aber israelisch ist, oder macht man es in West-Jerusalem? Und das sind also Sachen, die man dann entscheiden musste. Und wir haben damals halt letztlich, haben alle gesagt, das Hadassah in Kerem Krankenhaus, also auch die Palästinenser haben gesagt, das ist das beste Krankenhaus, geht dahin. Und da ist dann unser zweites Kind, also der Leander, auf die Welt gekommen. Und wir waren nicht ganz so zufrieden. Und dann beim dritten Kind, beim Vincent, sind wir nach Ost-Jerusalem gegangen, ins St. Joseph Hospital, wo wir sehr zufrieden waren. Also muss vielleicht noch dazu sagen, quasi Hadassah Ein Kerem ist das israelische Krankenhaus, also das israelische Krankenhaus schlechthin. Und St. Joseph in Ost-Jerusalem ist halt ein arabisches Krankenhaus, wo hauptsächlich Araber arbeiten. Im Hadassah Ein Kerem arbeiten auch sehr viele Araber, aber es ist anders geführt, es ist eine andere Atmosphäre da. Was vielleicht auch an der Größe liegen mag, Hadassah Ein Kerem ist ja so ein riesiges wie rechts der Isar in München. also ein riesen Krankenhaus, und das St. Joseph ist ein bisschen kleiner, aber es war, wir haben uns da dann sehr wohl gefühlt. Aber meine Frau hat gesagt, ich soll nicht so viel reden. Zurück zu deiner eigentlichen Frage. Reibungspunkte, was tatsächlich lästig war, wenn man eben sowas, einen Spezialisten gebraucht hat. Wenn man gesagt hat, nee, wir brauchen jetzt irgendwie einen Kardiologen. So. Hat mal bei unserem Sohn was gebraucht. Und dann, okay, wohin gehen wir? Und wie machen wir einen Termin aus? Das sind also Sachen. Da ruft man da an und dann können die alle, oder oft mal, kein Englisch. Puh, was macht man jetzt? Dann, wenn man natürlich sagt, man geht in der Westbank, was kein Problem, dann habe ich einfach da wen organisieren können, der notfalls anruft für uns, falls der dort nicht Englisch konnte. Aber wenn man gesagt hat, man will in Israel also eher noch ein besseres Gesundheitssystem haben, man will da eine stärkere Unterstützung haben, dann hat man versucht, einen Termin zu machen und ist oft gescheitert. Und das war lästig. Also das war was ein bisschen schwieriger war. Anderer Bereich, auch zum Beispiel mit einem Auto, TÜV oder sowas. Und da irgendwas war, was quasi in der Westbank nicht gemacht werden konnte, dann da Sachen organisieren. Das war lästiger als hier. Hier weiß man, ich brauche das und das, ich fahre da und dahin und der gibt mir das dann. Und da muss man sich als erstmal erarbeiten. Natürlich gibt es da auch Kollegen, die helfen oder Freunde, die in irgendeiner Form helfen oder die wen kennen, der wen kennt. Also wird schon versucht. Man schafft das alles, aber das ist arbeitsaufwendiger.
Habt ihr dann darüber nachgedacht, nach Deutschland zu fliegen zur Entbindung?
Wir hatten es ganz kurz mal überlegt, aber dann sehr schnell verworfen. Weil letztlich dann wäre die Situation gewesen, dass ich nicht dabei hätte sein können und wir uns wahrscheinlich 2 Monate oder 3 Monate nicht gesehen hätten. Also natürlich, ich hätte nach Deutschland fliegen können, zwar noch vor Corona-Zeit, aber an der Schule hatten wir ein geteiltes Wochenende. Das heißt, am Freitag war frei, für die vor allem muslimischen Schüler, und am Sonntag war frei, weil es eine christliche Schule war und auch viele christliche Schüler da waren. So, das heißt, Samstag hat man gearbeitet. Und ein Wochenende nach Deutschland fliegen ginge dann quasi nur Samstagabend bis Montag früh, aber das haben wir dann nicht gemacht. Und haben dann gesagt, das ist keine Option und wir machen das hier. Und haben es auch nicht bereut.
Du hast eben schon Corona angesprochen. Die erste Zeit habt ihr ja dort mitbekommen. Mhm. Wie war das da?
Beklemmend letztlich. Also man hat überhaupt nicht gewusst, was Sache ist. Aber natürlich hier auch nicht, wie es weitergeht. Es war am Anfang extrem streng in der Region, also so richtig mit, wir waren eingesperrt. Also in Beit Jala selber war das erste Hotel in der Westbank, das Corona-Fälle hatte. Das war von uns vielleicht 800 Meter entfernt, dieses Hotel. Und dann hat die Palästinensische Autonomiebehörde einfach komplett Beit Jala eingesperrt. Und zwar faktisch mit Roadblocks, also mit riesigen Felsblocken, die auf die Straße gelegt wurden, auf die 4 oder 5 Zufahrtsstraßen, und man konnte quasi mit dem Auto nicht mehr rein und raus. Und an einer Hauptstelle haben sie quasi die Polizei hingestellt, die dann kontrolliert hat. Natürlich gab es Sonderberechtigungen, dass man raus und rein darf, aber die musste man haben, die hatten wir zum Beispiel nicht. Aber ja, ein Roadblock, man kann einfach zu Fuß drüber gehen, aber man hat halt ein Auto nicht dabei. Das sind so Sachen, das war schwierig. Und auch, wir sind dann im April, als ich abgezeichnet hat, dass die Schule zubleibt und das eine längere Sache wird, sind wir dann auch nach Deutschland geflogen, weil wir gesagt haben, dass wir Online-Unterricht alles stattfindet und uns dann wohler gefühlt haben. Und zudem noch die Tante von meiner Frau war schwer erkrankt und da war es okay, wenn wir jetzt nicht fliegen, wissen wir nicht, ob sie noch mal sehen kann. Und dann haben wir gesagt, wir fliegen. Und der Flug war fast ein bisschen wie eine Flucht, also weil wir sind mit den Taschen, mit dem Taxi wollten eigentlich hoch zur Schule, wo wir, also die Schule liegt in einer Zone, die genau eine Mischzone zwischen palästinensisch verwaltet und israelisch verwaltet. Also die eine, das Hintertor ist palästinensische Seite, das Vordertor ist israelisch. Und wir wollten da zur Schule, um von der Schule quasi mit dem Taxi abgeholt zu werden, um zum Flughafen zu kommen. Und wir mussten dann erstmal dahin kommen. Und dann haben uns die Polizisten haben gesagt, nee, ihr dürft da nicht durch. Wir hatten quasi die Genehmigung nicht. Dann sind wir halt zurückgefahren und sind dann hoch zu dem Roadblock, also 4, 5 große Fels, Blöcke, die da hingelegt wurden. Und dann haben wir unsere Taschen einfach da oben drüber gewuchtet, die Kinder oben drüber gewuchtet und selber auch. Und auf der anderen Seite hat uns dann das Taxi von der anderen Seite abgeholt und dann zum Checkpoint gefahren, wo wir auch nicht wussten, ob wir durch den Checkpoint durchkommen, also den israelischen Checkpoint auf dem Weg zum Flughafen, weil Corona-Situation war. Also es lief dann alles super, wir sind gut durchgekommen, wir sind auch gut damals dann nach Österreich gekommen zu den Eltern meiner Frau und zur Familie meiner Frau und haben es dann geschafft und sind dann aber im August, als es klar war, dass es wieder normal, also was heißt normal, dass man jetzt mit Corona in irgendeiner Form leben muss, sind wir dann einfach hingeflogen und da war es dann, ja, wie hier wahrscheinlich auch, nur dass wir als Schule mehr Freiheiten hatten dann in der Corona-Situation selber.
Aber es war Präsenz?
Es war Präsenzunterricht, ja. Wir hatten im letzten Schuljahr, also 2020, 2021, hatten wir vielleicht 7 oder 8 Wochen nur Online-Unterricht und den Rest haben wir geschafft, dass Präsenz stattfindet. Was im Vergleich jetzt zu hier sehr, sehr, sehr viel Präsenzunterricht war.
Was habt ihr oder was hast du in diesen 6 Jahren gelernt, was du in Deutschland wahrscheinlich nicht gelernt hättest?
Puh. Ach, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß ja nicht, was ich hier gelernt hätte in den letzten 6 Jahren. Also natürlich arabische Gastfreundschaft, arabische Kultur. Vielleicht nochmal den Blick weiter zu öffnen für die Geschichten, die immer noch dahinter stehen. Für auch nochmal den, eigentlich ja, das sehr, wie gut es uns hier geht. Und vor allem auch während der Corona-Zeit. Also hier natürlich in Deutschland oder in Europa haben viele Menschen auch ihre Nöte und Probleme mit Corona, aber es gibt ganz wenige, die tatsächlich deswegen verhungern. So, es gibt hier Kurzarbeitergeld, es gibt hier Hilfsfonds, es gibt natürlich dann Sozialhilfe und Ähnliches. Das gibt's alles da nicht. Und dass man da dankbar für sein muss, was für eine Struktur man hier hat, was für ein Netz letztlich man hier hat. Ich meine, als Beamter sowieso, aber auch quasi als Normalverdiener, Normalarbeitender. Das ist sehr stark. Und ähnlicher Bereich, 2015 war ja die Flüchtlingskrise und einfach zu sehen, was offene Grenzen bedeuten, was es bedeutet, einen deutschen Reisepass zu haben. Also nur weil ich an dieser Stelle dieser Welt geboren bin, bin ich ja kein besserer Mensch, aber ich habe so viele Privilegien. Wenn ich jetzt oder du zufällig in Bethlehem geboren worden wärst von entsprechend nicht deutschen Eltern, also von dortigen, dann dürftest du fast nirgendwo hinreisen. Dann dürftest du nicht einfach sagen, ich fahre mal nach Italien. Also ich habe ein bisschen mit Schrecken in den letzten Jahren gesehen, wie zumindest aus der Distanz so die EU und der Gedanke der EU, der Gedanke Europas, wie der ein bisschen zerbricht, sei es wegen Brexit, Flüchtlingskrise, da gab es ja lauter so Nationalismusbewegungen und gibt es immer noch. Und da, denke ich, wird was verschenkt, dessen Wert viele sich gar nicht bewusst sind, dass wir hier haben. Weil gerade in der Region Nahosten, also Palästina, Israel, Ägypten, Jordanien, Syrien, Libanon, das ist ja, da sind überall Grenzen, und zwar richtige Grenzen. Meterhohe Zäune, meterhohe Stacheldrahtzäune, Mauern, Wachtürme, schwer bewaffnete Soldaten. Und das ist was, das ist schön, wenn man es nicht hat und nicht haben muss.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ja.
Vielen, vielen Dank, Lorenz.
Bitteschön, gern geschehen.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 52 mit Lorenz Reichenbach. Aufgenommen am 24.11.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.